Hallo, liebe Innovationsbegeisterte und Querdenker da draußen. Jetzt gibt's wieder einen freshen neuen Open Innovation Podcast mit mir. Mein Name ist Christian Hubmann und heute wieder mit einem Herzensgast, den ich schon sehr lange kenne, den Andi Alesig. Hallo, Andi.
Servus, Christian.
Ja, den Andi und mich verbinden mittlerweile fast auch schon 20 Jahre. Spannende Geschichte. Der Andi ist, ich sage mal so, der Meister der Bilder. Aber da kommen wir dann später noch drauf. Ich habe schon in seinen frühen, jungen Jahren, jetzt rede ich wieder ein bisschen, sage ich mal, das Alter spricht aus mir. Nee, der Andi ist eigentlich bloß ein Stück jünger als ich, aber der hat wirklich ein krasses Megatalent, damals schon vor 20 Jahren erkannt, wie er eben mit Bildern umgehen kann. Andi, ich würde wieder am Anfang das kleine Intro vorlesen und dann steigen wir ins Interview ein. Ist okay für dich, oder?
Ja, super.
Alles klar. Andi Alesig, geboren 1978 in Nürnberg, ist freier Visual Effects Supervisor und lebt seit 2017 wieder in Nürnberg. Seit 2001 arbeitete er an über 400 Film-, TV- und Werbefilmproduktionen, darunter als VFX-Artist und FX-Technical Director an Filmen wie Iron Man 3, The Avengers, Cowboys and Aliens und vielen anderen. Zu seinen Kunden zählen national wie international renommierte Filmproduktionen wie Konstantin, Film, Calgary, Maven, führende Postproduktionen wie Velvet, Trickster, Ghost, Pixmondo und Makevision, aber auch Werbeagenturen wie Jung von Matt, Saatchi und Saatchi, Scholz & Friends und natürlich Bewege was. Die Einleitung passt so. Andreas, die kann man stehen lassen, oder?
Ja.
Super, klasse. Ja, wie gesagt, Andi und mich verbinden schon fast, ja, auch schon fast 20 Jahre. Irgendwann ist mir mal von einem Kollegen ein verrückter Typ vorgestellt worden, der in jungen Jahren schon wahnsinnig gut mit 3D-Software umgehen hat können und Videos produziert hat. Und dann habe ich mir den jungen Typ mal angeschaut. Das fällt mir gerade auf, du bist ja bloß ein Jahr jünger als ich. Der wirklich absolutes Talent hat, habe ich sofort auch erkannt. Und ja, dann ist es losgegangen. Da haben wir zusammen immer wieder gearbeitet und dann geht jeder natürlich seinen eigenen Weg und dann hat da wirklich der Andi krasse Sachen auf die Beine gestellt, krasse Produktionen eben übernommen. Aber da kann er euch jetzt dann selber ein Stück weit mehr dazu erzählen. Erzähl uns doch mal ein Stück was über dein Unternehmen.
Also mein jetziges Unternehmen ist die Battalion LLC mit Hauptsitz in New York. Mhm. Die habe ich 2015 gegründet. Mhm. Mit Hauptsitz in New York, weil eben dort die meisten Kunden herkamen.
Okay.
Es war schon sehr auffällig, dass in Deutschland der Teich immer kleiner geworden ist mit der Vergabe von Arbeiten. In New York war man da ein bisschen offener. Mhm. Und aufgefallen ist auch, dass in Deutschland natürlich meistens so die Mainstream-Produktionen am Start waren, also sehr wenig Independent-Filme. In New York ist der Independent-Film sehr, sehr stark. Der Independent-Film wird meistens genutzt von Newcomer-Regisseuren, aber auch von alteingesessenen Regisseuren, also auch von sehr bekannten Regisseuren. Das sind meistens dann Regisseure, die so viel Geld gemacht haben mit Mainstream, dass sie in der Lage sind, ihr eigenes Projekt, ihr Herzensprojekt beispielsweise dann in die Tat umzusetzen und dann selber auch Produzenten sind davon. Und diese Independent-Filme haben sehr wenig Entscheidungsträger, mhm, und sehr wenig Schlüsselfiguren und man kann da einfach sehr, sehr gut glänzen, sage ich mal. Die Projekte sind extrem schnell umgesetzt, sind meistens sehr, sehr professionell umgesetzt und haben natürlich den Charme des Independent-Films. Das bedeutet, sie sind frei in Bezug auf das Thema, in Bezug auf die Umsetzung. Und da entscheiden sich dann die Regisseure eben mit internationalen Schlüsselfiguren zu arbeiten.
Okay, spannend. Also das ist quasi für den Laien jetzt ausgedrückt. Ein Independent-Film wird immer nicht von einem Studio oder von einer großen Produktion im Endeffekt geleitet, sondern es sind wirklich Leute, die sich zusammenschließen und dann eben ein Producer oder dergleichen oder ein Produzent sagt, okay, ich setze das um. Oder so, kannst du das so in ein, zwei Sätzen für einen Laien zusammenfassen, was jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Film in Anführungszeichen und einem Independent-Film ist?
Ja, also bei einer Mainstream-Produktion, mhm, oder Blockbuster-Produktion, wie man sie kennt aus Hollywood, das sind die Produzenten meistens am Hebel, mhm, und entscheiden über das Budget. Die Budgetvergabe liegt meistens zwischen 14 und 30 Millionen Dollar.
Okay.
spricht man dann längst nicht mehr von einer Independent-Filmproduktion. Bei Independent-Filmen spricht man häufig von Produktionen zwischen 2 bis ca. 7 Millionen Dollar Gesamtproduktion.
Okay, krass, super. Alles klar. Und spannende Geschichte. Ja, wie ist es eigentlich dann, wenn du sagst, gibt es da so eine Art, wie kommt man in diese Independent-Szene rein? Wird man da empfohlen oder wie kommt man einfach rein? Also wie finden dann die Leute dann? Wird man dann auch quasi von irgendwie Headhuntern ausfindig gemacht, wenn man solche, oder kennt man dann sein Netzwerk oder wie ist das da? Wie kommt man in so eine Szene rein, dass man hier mitarbeiten kann?
Ja, also ich hatte Glück. Ich hatte mit sehr vielen deutschen Regisseuren meiner Zeit schon gearbeitet. Mhm. Und einer dieser deutschen Regisseure, Fritz Böhm, war selbst Leiter oder Geschäftsführer eines Postproduktionsunternehmens namens Toccata Film GmbH. Mhm. Und er hatte ein eigenes Projekt als Anliegen sozusagen herangetragen an einen Investor in USA und hat sein Projekt einfach finanziert bekommen über Private Equity und letzten Endes dann über eine Produktion namens Maven Pictures.
Okay, cool.
Und da er auf die deutsche Herstellungsgarantie sozusagen vertraute, hat er dann auch, wie gesagt, seine Figuren, seine Schlüsselfiguren aus Deutschland mit rein installiert. Und daraus ist dann ein amerikanisches Projekt entstanden, wo allerdings sehr viele Deutsche eben mit am Start waren. Unter anderem eben VFX durch mich und dann auch Grading und Kamera durch Ari Media GmbH zum Beispiel.
Okay, also das heißt, dann gibt es im Endeffekt, wie viel jetzt in so einem Independent-Film spricht, wie viele unterschiedliche Parteien gibt es da?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Kannst du die nochmal? Wenn man jetzt quasi sagt, hey, wie viel bei so einem Independent-Film, wenn du jetzt sagst Grading, Color Grading wahrscheinlich dann, also oder Film Grading, FX, wie viele unterschiedliche Parteien gibt es denn da? Kann man das sagen, so, wie viel da zusammenkommen, Experten?
Du meinst jetzt die einzelnen Departments?
Genau, wenn so ein Film produziert wird, ja.
Das sind die ganz normalen Departments, würde ich sagen. Also es gibt den Rental, es gibt den Verleih, wie gesagt, der die Kamera und die Lichter bereitstellt. Es gibt die Herstellungsleitung natürlich. Es gibt das Producing an sich, das den ganzen Film sozusagen überblickt. Den Post-Effekt, den Post-Supervisor, der sich später um den Schnitt kümmert. Die Vergabe von Arbeiten, die dann entschieden wird, beispielsweise gibt es ja neben dem VFX auch noch den Schnitt an sich. Bei Grading gibt es dann häufig jetzt auch noch die Unterscheidung zwischen Roto, also das heißt, bestimmte Arbeiten werden dann nicht mehr von dem VFX-Unternehmen gemacht, sondern da wird ein eigenes Department eingerichtet, das nur noch für die Rotoskopie verantwortlich ist. Mhm. Bis hin zum letzten Endes, aber das war es dann eigentlich auch schon, was es an Departments gibt. So.
Okay, und wie viel arbeiten dann mit Menschen ungefähr bei so einem Film mit, bei so einem Independent-Film?
Das ist unterschiedlich, aber die Zahl ist natürlich sehr viel kleiner als bei einem Blockbuster oder Mainstream-Movie, aber in der Regel sind es so angefangen von ca. 300 bis ca. 1500 Menschen.
Abgefahren, okay, krass. Das ist echt mal eine Koordination notwendig, wenn man so viele Leute zusammenbringt, ja.
Ja, und es braucht auch eine starke Hand. Also es ist eine durchgreifende Hand. Und das ist meistens die Produktion, die dann dafür reinbestellt wird und dann auch das Geld managt. Diese Produktion ist verantwortlich für das Budget. Die Budgets sind nach wie vor, wie gesagt, nicht besonders groß. Mhm. Also wir haben jetzt beispielsweise an Produktionen zusammen mitgearbeitet, die waren so in der Range zwischen 2 bis 6 Millionen Dollar. Mhm. Und man kann auch nicht beliebig erweitern. Mhm. Manchmal macht die Produktion auch Folgendes, dass sie beispielsweise einen Rückstellungsauftrag oder Vertrag vergibt. Das heißt, der Produktion fehlt das Geld einfach, um dich zu bezahlen. Und macht dann im Umkehrschluss, also sie verkaufen den Film und beteiligen dich dann sozusagen am Verkauf, bis du dein Geld bekommen hast. Das läuft in Deutschland auch ähnlich, wobei der Rückstellungsvertrag in Deutschland ja verpönt ist. Mhm. In USA gibt es einen Waterfall, der ist genau beschrieben, wie das Geld fließt sozusagen. Also was beispielsweise Equity ist, was was sozusagen bar eingeflossen ist oder was in Form von Service eingeflossen ist. Und je nach Rubrik wird man dann dort eingeordnet und bekommt sein Geld zurück. Dieses Geldeintreiben nach dem Verkauf ist dann auch nicht mehr von der Produktion abhängig, sondern das macht dann eine Agentur, die sich sozusagen lediglich um diesen Waterfall kümmert.
Cool. Abgefahren. Spannend, ja, das ist für den Laien oft so, jetzt sage ich mal, bin ich ja auch ein bisschen in der Branche drin, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, wieder was dann doch für Prozesse dahinter stecken, eben was für Finanzierungsmodelle und wie das Ganze funktioniert. Ja, klasse. Wie gesagt, Respekt. Super. Du, dann würde ich sagen, starten wir mit unseren eigentlichen Fragen. So, was bewegt dich gerade, Andi?
Ja, was bewegt mich gerade? Also wie gesagt, schon vor Beginn der Pandemie fiel auf, dass der Teich um die Vergabe von VFX-Arbeiten entweder sehr, sehr klein oder eben sehr hart umkämpft ist. Ich bin wie viele andere in die Branche gestartet als Freelancer. Und als Freelancer springt man ständig zwischen Städten, Regionen, Ländern und Kontinenten. Das heißt, ich war teilweise in USA tätig, ich war in Südafrika, ich war in Dänemark eine lange Zeit als FX Technical Director tätig bei dem Unternehmen Ghost. Was schon auffiel, ist, dass all diese Unternehmen weltweit enorme Schwierigkeiten hatten, eine konstante Größe zu halten in Bezug auf die Produktionen, für die sie akquiriert worden sind oder für die sie sich selbst akquiriert hatten. Das hängt damit zusammen, dass natürlich ein größeres Projekt plötzlich am Start ist und dann das Team aufgestockt wird und dann plötzlich der Pitch vielleicht für das Folgeprojekt nicht mehr klappt und das Team wieder verkleinert werden muss. Und so fällt ein bisschen die Planungssicherheit bei diesen Unternehmen extrem hart und schwierig aus. Also es war nicht selten der Fall, dass beispielsweise in einem Unternehmen plötzlich 20 Leute entlassen worden sind. Und das bei einem Pool von 80 Leuten, das ist natürlich extrem hart. Also das sieht man dann auch schon ein paar Mal die Tränen bei den Geschäftsführern fließen.
Ja, klar.
Was für mich zum Anlass hatte, dass die Liebe zum Film alleine mir nicht reicht, um sozusagen ohne Schaden aus eigener Produktion herauszutreten. Denn als Freelancer, wie gesagt, hat man es noch relativ leicht. Wenn man sich dann aber selbstständig machen will als Unternehmen, hat man es enorm schwer. Und da man es sehr viel mit Kreativen zu tun hat in unserem Beruf, also mit visuellen Effekten, ist es auch gang und gäbe, dass sehr viele Emotionen ausgetauscht werden. Das heißt, es kann passieren, dass man an einer großen Produktion mitgearbeitet hat, aber nicht selten dann eben nur einmal, weil vielleicht die Zusammenarbeit demjenigen nicht gefallen hat.
Okay.
Das ist aber beiderseits der Fall. Das heißt also, man geht enorm geschwächt aus diesen Produktionen heraus, ob nun als Unternehmen oder als Freelancer. Wobei ich sagen muss, als Freelancer hat man es noch recht leicht. Ich habe dann mir so, so Geschäftspraktiken angesehen, wie beispielsweise Rahmenverträge. Dass wenn man den Kunden beim ersten Mal preislich entgegenkommt, dass man gleich einen Rahmenvertrag macht für 5 Jahre beispielsweise. Das habe ich mit Maven durchgerungen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben seit 2015 eigentlich fast alle Produktionen mit Maven umgesetzt, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Bearbeitung dieser Filme ist gleich geblieben, während wie kann ich das beschreiben? Man bearbeitet einen Film mit beispielsweise 20 Shots. Dann bearbeitet man einen Film mit 40 Shots, aber das Preisgefüge und die Preispolitik bleibt ja immer die gleiche dahinter. Heißt, man ist zwar Rahmenvertragspartner, was so viel bedeutet, wie man hat das Recht, als Erster seinen Preis abzugeben. Aber man hat deswegen noch lange nicht die Garantie, dass das Projekt dann tatsächlich mit einem umgesetzt wird.
Okay.
Der Kunde selber benutzt dann natürlich diesen Preis als Gegenpreis für Gegenangebote. Ja. Wow. Und also das ist dann extrem hart.
Aber das ist, sag mal, ist in unserer Branche immer so, dass du, also in der Kreativbranche, sage ich mal, dass du da sehr stark einfach, ich mal, als kreative Hebamme missbraucht wirst, dann auch in solchen Situationen immer wieder.
Richtig.
Ja, ich hoffe, aber wie gesagt, dass so die Challenge quasi, wie du dich da positionierst, oder? Also, dass du sagst jetzt so, welches Geld verlange ich, wer, wo, was mache ich und dergleichen, das ist so gerade die größte Challenge.
Ja, die Positionierung spielt die entscheidendste Rolle, ob man erfolgreich wirtschaften möchte oder ob man sich so, sag ich mal, von Misserfolg zu Misserfolg hangelt. Das eine ist lebenswert, dass man wirtschaftlich dass man erfolgreich wirtschaftet, ist lebenswert, und von Misserfolg zu Misserfolg hangeln ist liebenswert. Weil,
ja, schön formuliert.
Ja, weil der es bleiben Misserfolge, solange man eben nicht wirtschaftlich, solange man nicht erfolgreich wirtschaftet. Und dieses erfolgreich Wirtschaften ist extrem hart in diesem Business, weil es eben so hart umkämpft ist und weil man eben mit so vielen Preisgefügen und Preisstrukturen zu kämpfen hat. Man kämpft gegen Studios, die vielleicht 3 oder 4 Freelancer dort innehalten, oder vielleicht sogar Festangestellte. Man kämpft aber auch gegen Institutionen wie Pixmondo, die vielleicht 400, 500 Leute zur Verfügung haben. Da ist es dann natürlich extrem schwer, einen Preis zu beschreiben oder zu erklären dem Kunden. Bei der Positionierung ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich je genauer die Positionierung ist und ob sie noch so nischenhaft ist, ermöglicht es einem, wirklich erfolgreich zu wirtschaften. Damit meine ich beispielsweise, dass man sich mit der Zeit Gedanken darüber machen muss, vor allem im Visual Effects Bereich, ob man weiterhin in diesem Service, also in diesem Servicegefüge bleibt, das heißt also in der Umsetzung bleibt, oder ob man sich mehr und mehr Gedanken darüber macht, wieso die ganze Politik darum herum aussieht. Das heißt, es gibt ja die Planung, es gibt die Preisentwicklung, ob man eher da drinnen sein möchte mit dem Kunden und ob man sich eher inhaltlich mit dem Kunden austauscht oder ob man tatsächlich direkt in die Umsetzung dieser Shots dann später reingeht. Und solange man nicht in der Umsetzung ist, wird man insgesamt besser behandelt.
Okay.
Das ist meine Erfahrung jetzt in den letzten paar Jahren gewesen.
Wenn du den Kunden, ja okay, das natürlich dann, wenn du dann bezahlt wirst, das ist halt das Spannende dafür. Also ich erlebe es natürlich auch oft, dass die Leute meinen ja, dass Berater oder so, dass du das halt so machst und nicht dafür bezahlt wirst. Aber das ist immer so der Respekt der Kunde, also das Gegenseitige, der Respekt ist unheimlich wichtig. Ja, das denke ich.
Genau. Was sich entwickelt hat, ist, dass die sogenannten designierten VFX-Supervisor ja immer von den Postproduktionsunternehmen gestellt werden.
Vielleicht jetzt mal ganz kurz, weil es, ich denke, viele unserer Zuhörer erklären noch mal ganz kurz in 2, 3 Sätzen, was VFX bedeutet. Also weil das ist echt, weiß nicht
jeder. VFX ist die Abkürzung für Visual Effects. Und die Visual Effects beziehen sich ausschließlich auf am Computer generierte Effekte.
Okay.
Des realen. Ja.
Also das sind quasi die Spezialeffekte, und da, wo du jetzt auch schon für Hollywood-Produktionen eben gearbeitet hast, reiß mal eine Szene raus, weil natürlich was hast du zum Beispiel bei Avengers gemacht, was kann man da sagen? Darfst du da erzählen drüber, was du da gemacht hast?
Ja, bei Avengers habe ich mich speziell um das Tracer Fire der Aliens gekümmert. Das sind diese blauen Laserstrahlen, die von den Mini-Raumschiffen der Aliens auf den Boden einschlagen.
Geil.
Sehr viele Explosionen dazu gemacht. Es gibt eine Szene, wo Agent Smith mit einem Blaster auf Loki schießt. Den habe ich beispielsweise auch mit umsetzen dürfen. Da geht es um Löcher, die eingerissen werden in Wände. Da geht es um Explosionen. Es geht um sehr viel Feuer. Feuer ist überhaupt nach wie vor eines der heftigsten und meist begehrtesten Positionen, so, weil sie ständig gefordert sind, ja.
Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, dass mittlerweile auch bei kleinen Produktionen Feuer eigentlich super oft quasi, wo man denkt, das ist doch kein Thema, jetzt hier ein Feuer zu machen oder was anzuzünden, über Special Effects im Endeffekt generiert wird, via Versicherungen, glaube ich auch, oder?
Richtig, ja. Die vor allem die kleinen Produktionen haben enorme Schwierigkeiten, die Versicherungssummen zu stemmen, wenn es um Feuer geht, vor allen Dingen in geschlossenen Räumen. Und wann immer wir von Film sprechen, sprechen wir von Sets oder sprechen wir von Studiosets. Okay. Und sobald aber tatsächlich ein Feuer jetzt in einem geschlossenen Raum stattfinden soll, dann hüten sich die meisten Produktionen davor, das real zu drehen.
Okay, cool, spannend. Vielen Dank. Du, die nächste Frage. Welcher vermeintliche Misserfolg war Voraussetzung für einen, deinen späteren Erfolg?
Tja, also mein größter Misserfolg war die Gründung einer GmbH 2011 mit meinem damaligen Geschäftspartner.
Okay.
Die GmbH an sich, die wir gegründet haben, hat innerhalb von 4 Jahren die Umsatzmillion erreicht. Mhm. Und eigentlich, was die Zahlen anging, sehr erfolgreich. Mit der Zeit fiel mir auf, dass Geld veruntreut wurde. Mhm. Und dagegen konnte ich intern nur wenig ausrichten. Zum damaligen Zeitpunkt war mir auch nicht bewusst, was es alles auf sich hat mit Geschäftsführertum, mit Gesellschafterrecht, mit, mit dem gesamten Regelwerk, was man da so alles eigentlich wissen muss. Ich war ein Artist und dann plötzlich eben geschäftsführender Gesellschafter. Und das ist schon eine andere Nummer auch nochmal, was die Verantwortung angeht, auch gegenüber den Angestellten. Hm. Also wir zu dem Peak-Zeitraum hatten wir bis zu 8 Angestellte. Mhm. Und auch die Summen, die da über den Tisch geflossen sind, die waren mir alle nicht geheuer. Mhm. Also man muss auch sagen, man muss Erfolg mit, häufchenweise mhm. in Plus bekommen. Man kann nicht einfach von 0 auf 100 plötzlich Geschäftsführer werden. Mhm. Als ich dann 2015 die GmbH verlassen wollte, da kostete mich diese Partnerschaft knapp, ja, so 4 Jahre Juristerei, unzählige Anwälte, 5-stellige Summen, Gerichtstermine und letzten Endes meine Ehe.
Okay, krass. Und das war, und quasi, das hat jetzt im Endeffekt dann, dass du super viel gelernt, im Endeffekt bist rausgegangen und jetzt wirtschaftest du ja durchaus sehr erfolgreich. Fast ein schickes Auto und das ist quasi im Endeffekt, diese Learnings da draus haben dich eigentlich zu dem gemacht, was du jetzt bist, oder? So kann man das verstehen.
Ja, also es heißt ja nicht umsonst, was einen nicht unbedingt macht, einen härter. Mhm. Aber ich bin mit einer ich bin mit meinen Zweifeln da natürlich rausgegangen. Ich bin gestärkt rausgegangen, aber es hat auch eine ganze Weile gedauert, das alles zu verarbeiten.
Klar.
Jetzt nicht im Sinne von irgendwie psychologisch oder so, sondern zu verstehen, was man auch den Mitmenschen antut, wenn man solche Unternehmungen macht. Hm. Weil auch Eltern, Geschwister, Freunde und so weiter, die können nur bis zu einem bestimmten Level immer Parole bieten oder besser gesagt das Verständnis halten dafür, was du machst und was Klar. du da treibst. Es ist nicht leicht, dann Leute zu finden, denen man sich überhaupt mitteilen kann. Und wenn man verheiratet ist und ganz besonders dann, sollte man eben die Person, die einem danach am nächsten steht, so gut es geht mitnehmen.
Ja.
Die Person das aber gar nicht begreift und nicht begreifen will, weil die Person vielleicht mit ihrem eigenen oder mit ihrer eigenen Karriere oder mit ihrer eigenen Existenz zu tun hat, dann ist es gut, diese Sachen zu trennen. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass nur weil mein Partner nicht oder mein Lebenspartner sich nicht mit meinen Problemen auseinandersetzen will, nicht mit mir zusammenbleiben will, sondern es ist einfach nur gesagt, dass bestimmte Gemüter einfach nicht dafür ausgelegt sind, in diese GmbH-Welt immer einzutauchen.
Völlig klar. Also da bin ich auch zu 100% bei dir. Ich glaube eben diese Selbstständigkeit, selbst und ständig, wie das heißt, ist durchaus ein einsamer Job. Auch wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, Ist man am Ende dann trotzdem, wenn man selber für alles verantwortlich ist als Geschäftsführer, ist das massiv. Und also ist, glaube ich, völlig klar, dass da viele Ehen dran oder auch Freundschaften zerbrechen, weil man ist in einer anderen Welt. Also das ist wirklich so, das ist wie ein Kind, ich sage immer, wie das wie ein Kind, wenn du eine eigene Firma hast. Und es ist egal, ein Kind ist es genauso egal, welche Uhrzeit es ist. Wenn es krank ist, ist es krank. Wenn es schreit, schreit es. Und genauso ist es mit einer Firma auch. Das ist egal, ob du im Urlaub bist oder ob du jetzt krank bist oder ob du nicht kannst, sondern du musst performen dann in den Momenten. Ja.
Richtig, ja.
Okay, vielen Dank. Welche Überzeugung, Verhaltensweise oder Gewohnheit, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, hat dein Leben am meisten verbessert?
Also hefte mich da immer an einen Satz, den ich von einem Kunden gehört habe, von Caligari, von der Produzentin. Sie hat damals gesagt, mach es fertig, nicht perfekt.
Gut.
Und das ist so der Satz, der mir seitdem inne geblieben ist. Mach es fertig, nicht perfekt. Wir sind Artists, ja, wir sind Künstler. Wir haben den Anspruch, uns selbst gerecht zu werden bei dem, was wir umsetzen, bildlich, visuell. Aber es gibt auch noch den anderen Anspruch des Kunden, und der Anspruch des Kunden ist on time. Das heißt also, er möchte das pünktlich haben und er möchte das so gut wie möglich haben. Und meistens ist ein fertiges Produkt besser als ein perfektes Produkt, denn das perfekte Produkt wird immer die Deadline überschreiten.
Ja.
Und damit das nicht nochmal passiert, habe ich mir fest vorgenommen oder nehme ich mir seitdem immer fest vor, es fertig zu machen und nicht perfekt zu machen.
Gut, gut. Also geht mir genauso und erlebe ich genauso. Dieses Pareto-Prinzip passt da super, dass man im Endeffekt meistens, das ist ja diese 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip, dass man sagt, okay, die letzten 20% brauchen eigentlich 80% Aufwand und umgekehrt auch. Und ich denke, dass viele Leute, ich sehe es gerade wirklich im visuellen Bereich, dass wo man selber kritisch ist und sagt, das sieht der Endkunde nicht. Also das sehen oft.
Richtig.
Und das ist das Perverse an der ganzen Geschichte, dass man da oft seine Liebe, Energie reinsteckt. Das sage ich auch immer, wenn man die Zeit hat und es ist eine Leidenschaft und es passt, dann ja. Aber manchmal muss man ganz klar hier Grenzen ziehen, sonst kann man da dran kaputt gehen. Ja, bin ich völlig bei dir.
Also ich habe unzählige Tests gemacht und ich kann mit Gewissheit und aus Erfahrung heraus sagen, dass alles, was man in den ersten paar Minuten entwickelt, wenn man das einfach fertig macht, dann ist das Ding erledigt.
Ja.
Und alles, was man die Tage da drauf noch versucht, irgendwie draufzusetzen, geht in die Hose. Es ist so, wie das Pareto-Prinzip sagt, die ersten 20% sind eigentlich die maßgeblichen. Und alles, was ist für ein, ja.
Ja, das ist im Endeffekt, du machst auch, das ist echt spannend, dieses Pareto-Prinzip. Das ist da steckt so viel Wahrheit drin. Und ich erlebe es immer wieder, dass es eigentlich diese Gleichung oder dieses Sinnbild im Endeffekt auf alle Lebensbereiche auch passt, ja.
Absolut.
Okay, super. Was tust du, wenn dir alles zu viel wird, wenn du nicht mehr fokussiert bist oder deine Konzentration nachlässt? Hast du hier irgendeinen Lifehack? Machst du hier irgendwas, dass es dir wieder besser geht?
Ja, also vor der Pandemie war ich bis zu 3-mal die Woche boxen beim 1. FCN.
Okay.
Und das Training war zunächst die pure Folter und dann so eine Art masochistische Routine.
Okay.
Wenn man überhaupt im visuellen Bereich unterwegs ist und für andere Leute kreativ ist, dann muss man schon eine masochistische Ader haben. Das ist ganz klar. Das kann man sich auch ruhig eingestehen. Mhm. Aber, so nach ein paar Monaten begriff ich, wie sich mein Körper wandelt und wie sich auch mein Geist dazu wandelt. Mhm. Und was ich auch begriffen habe, ist immer diese Angst vor dem Unerwarteten, also die Angst vor dem Ernstfall. Und wenn man boxen will und es ernst meint und dann auch ein paar Mal Sparring macht mit so ein paar Sparringspartnern, die, vielleicht ehemalige Profis sind oder Amateurboxer sind, die also aktive Boxer sind, dann bringt es nichts, die ganze Zeit wie eine Schildkröte in der Deckung zu verharren. Mhm. Man muss ab und zu mal die Deckung aufmachen oder man muss ab und zu einfach den Schlag kommen lassen, um zu sehen, wie man darauf reagieren will. Mhm. Ansonsten wird der Kampf sehr langweilig. Mhm. Und so habe ich eben begriffen, dass ich keinerlei Kontrolle habe eigentlich über die physische oder mentale Verfassung meines Gegenübers. Ich muss den Ernstfall tatsächlich auf mich zukommen lassen, um darauf zu reagieren. Es bringt nichts, schon vorher in Deckung zu gehen. Mhm. Klar werden Schläge ausgeteilt. Klar muss ich Schläge einstecken, aber was Gutes, was man darin lernt, ist eben, man kann den Schlag gewollt einstecken, um die Deckung des Gegners offen zu sehen und dann eben selbst austeilen. Also es ist ein bisschen wenig Philosophie natürlich, was jetzt Boxen und visuelle Effekte angeht, aber es ist eine Art der Einstellung, wie man auf die Menschen zugeht. Und ich gehe lieber offen auf die Menschen zu, als schon in verdeckt und gewölbt. Und ich habe gemerkt, dass wenn der Geist enorm erschöpft ist, wenn man nicht mehr fokussieren kann, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass der Körper Aktivität braucht. Das heißt also, wenn der Geist erschöpft ist, hat der Körper die Antwort.
Das ist eine sehr, sehr gute These. Da bin ich auch zu 100% bei dir. Ich habe das dieses Jahr durchs Fahrradfahren eben das erste Mal so erlebt. Es ist spannend, dass meistens, wenn du dich körperlich bewegst, irgendwann auch eben der Geist nachzieht, dass sich alles verändert. Also das ist so, du musst mit was anfangen. Wenn du mit dem Körper anfangen kannst, wenn dir gesundheitlich die Möglichkeit gegeben ist, dann ist es echt genial. Weil meistens, also das hat bei mir so viel verändert, dass ich mich auch wieder Sport gemacht habe, aktiv. Und da bin ich völlig bei dir. Ja, und jetzt kannst du dich nicht mehr klopfen. Was machst du jetzt in der während der Pandemie? Hast du immer gegen die Wand geschlagen, oder?
Boy. Ja. Nee, ich bin einfach raus und gelaufen.
Okay. Ja, nee, also das kann ich super verstehen. In diese Richtung irgendwas würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ein Kollege, der Sebastian, der macht, glaube ich, wie heißt das? Nee, Martial Arts oder was ist das, wo man sich auch so klopft? Ist das? Nee, Martial Arts ist in dem Käfig, glaube ich, drin, oder?
Also Martial Arts ist so der Gesamtbegriff für die Kampfkunst, ja. Okay,
und ich glaube, der klopft sich auch irgendwie, oder wie heißt das? Das wie ein Tanz ist dann teilweise, da gibt's auch so eine Art brasilianischen Tanz,
der
Capoeira. Genau, ja. Ich glaube, dass sowas echt spannend ist und einfach, ich glaube, auch oft gut, ich kann mir vorstellen, auch gut gegen Ängste wirkt, wenn man so einfach sich körperlich so eine Art Kampfsport quasi hingibt, dass man hier unheimlich, wie soll man sagen, diese Ausgeglichenheit, auch diese Sicherheit dadurch bekommt.
Ja, es tut auch gut, mal ab und zu eins ins Gesicht reinzubekommen, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, wir bewegen uns meistens durch die Gesellschaft und durch die Menschen hindurch und denken, dass wir uns mit jedem und allen auseinandersetzen könnten zu jeder Zeit. Mhm. Ab dem Moment, wo man es mit einem Profiboxer zu tun hat oder wo ein ehemaliger und sei es auch nur Amateurboxer im Ring gegen einen steht, da fällt dieser Vorhang, da fallen diese ganzen Hüllen und möchtegern Thesen über einen selbst. Es ist ein, ich sage jetzt mal, es ist ein ehrlicher Sport und der Gegner wird einem häufig sagen und häufig in Schutz nehmen und sagen, nimm die Deckung hoch, hey, pass auf, da hätte ich dich treffen können und so weiter. Und selbst wenn man dann mal eine reinbekommt, dann tut es ganz gut.
Dann tut es gut, ja. Ich komme vorbei und verklopfe dich jetzt ab und zu.
Ja. Es bringt einen einfach zurück auf den Boden der Tatsache.
Ja, das glaube ich.
Da draußen sind Leute, die sind stärker als du und die werden keine Sprüche klopfen, die werden keine Witzchen machen, und es sind auch Unternehmer, die so drauf sind. Das sind Konkurrenten, die so drauf sind. Man sagt immer, ja, die ziehen mit mir mit und so weiter, die sind meine Partner und so weiter. Ja, guck mal lieber besser auf die drauf. Weil er positioniert sich wie ein Konkurrent, behandle ihn wie ein Konkurrent. Behandle ihn nicht wie dein Freund, behandle ihn wie dein Gegner. Und es macht einfach ein bisschen aufmerksamer auf die Gesellschaft, in der wir uns befinden.
Spielst du nur Klavier eigentlich?
Leider nicht mehr, nein.
Aber du kannst Klavier spielen doch eigentlich, oder? Ja,
ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem 19. Lebensjahr Klavierunterricht gehabt, jeden Donnerstag.
Und warum, ist doch echt schade, warum spielst du nicht mehr Klavier? Ist doch eigentlich ein cooles Instrument.
Für mich war das wie eine Art, aufgesetzte Ausbildung. Okay. Ja, wie Schule beispielsweise. Und ich verbinde damit eher so den Zwang spielen und nicht die Freiheit spielen zu können. Es hat sich ein bisschen geändert. Ab und wenn ich bei meinen Eltern bin und den Klavierflügel sehe, dann setze ich mich hin und spiele. Aber das ist eher selten.
Okay, spannend. Also hier an alle Eltern da draußen, die ihre Kinder zum Musik spielen. Würdest du dann dein eigenes Kind zwingen, Musik zu machen? Oder also wie siehst du das jetzt als Vater selber? Was bedeutet das für dich? Würdest du jetzt dein Kind dann sagen, geh dahin, mach das, zieh's durch, oder wenn das Kind keine Lust hat, dann nicht? Oder wie siehst du das jetzt?
Es ist sehr, sehr schwer, weil ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich eine komplett andere Generation bin natürlich als mein Kind, aber man muss seinen Kindern tatsächlich bestimmte Dinge auferlegen.
Okay.
Ansonsten passiert gar nichts. Von frei heraus können die Kinder nicht entscheiden, was für sie am besten ist. Mhm. Das ist so.
Also diverse, sage ich mal, Aufgaben. Sehe ich auch so. Also ich denke, diverse Führung, und das sehe ich immer wieder, dass das Kinder auch als Vater eigentlich wollen auch. Also die fühlen sich wohl mit diesen quasi Rahmenbedingungen. Auch wenn es mal schwerfällt und sie mal jammern und weinen und das nicht so toll finden. Aber ich denke, also ich finde es klasse, dass du das kannst. Ich würde es gern können. Und ich glaube, das kann man dann eben selber irgendwann mal entscheiden, macht man es dann zur Leidenschaft später noch. Also ich würde jetzt nicht mein Kind in Anführungszeichen wirklich strafen oder prügeln sowieso nicht, aber halt im Endeffekt da in die Enge drängen, sondern schon mit vehement drauf sagen, okay, tu das, weil es wird dir später gut tun, und versuchen immer die Vorteile drauf zu lenken. Ja. Gut, welche Anschaffung von maximal 100 Euro hat dein Leben in den letzten 6 Monaten, einfach was hat die größte positive Auswirkung gehabt, was du in den letzten Monaten für maximal 100 Euro gekauft hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise sind es sehr wenig Anschaffungen, die ich jetzt in den letzten 6 Monaten gemacht habe, gerade eben auch wegen der Pandemie. Mhm. Besonders halt geguckt, dass eben keine Anschaffungen gemacht werden, aber ich habe mir längere Zeit Raid-Karten angeschaut, wo man externe Festplatten schreiben kann. Mhm. Das hat den Grund gehabt, dass ich hier selber einen Server-Rack habe mit unterschiedlichen Servern, mit unterschiedlichen Backup-Routinen, und bei den Stromausfällen haben sich gezeigt, dass die Daten korrumpiert worden sind. Mhm. Ich habe beispielsweise eine 8 TB Festplatte mal verloren mit Daten. Ich habe 6 TB Libraries verloren und so weiter und so fort. Um dem Ganzen Herr zu werden, habe ich dann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung reingesetzt. Aber bei einer Überspannung, die ja auftritt, auch in unserem Stromnetz, ist es so, dass die Hardware immer noch sehr, sehr anfällig ist für so Überspannungsstöße. Ja, und defekt ist danach. Und bei den SSDs ist das umso härter der Fall, denn bei den SSDs kann man dann keine Datenrettung mehr machen. Das heißt, wenn der Flashspeicher kaputt ist, dann gibt es keine Datenrettung mehr. Das war es einfach.
Okay. Wenn du jetzt sagst, wie viel Daten hast du dann immer so rumliegen quasi? Also weil das jetzt bei Video ist es nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn ich jetzt ein bisschen da meine PowerPoints und Bildchen rumschubs. Wie viel Daten ist so jetzt dein Archiv, okay, das da brauche ich jetzt nicht fragen, aber was ist so jetzt im täglichen Leben, mit wie viel Daten hantierst du da?
Also zwischen 8 und 96 Terabyte.
Wow.
Gesamt.
Okay.
Ja, und bei diesen Datenmengen, wenn wir jetzt von RAW-Files sprechen, fürs Compositing beispielsweise, die RAW-File-Sequenzen, da kann eine Datei bis zu 128 MB groß sein. Die Renderings, die wir machen, die schon die ganzen Channels beinhalten, bis zu 256 MB pro Datei sein. Und dann will man natürlich auch die schnellstmögliche Version haben, auf die man, wie man auf die Daten dann zugreift. Und das ist eben nun mal die SSD. Und dann noch vielleicht eine SSD im RAID-Verbund, also als RAID 0. Und da haben wir uns dann Samsung 4 Terabyte, also 4x4 TB SSDs geholt für einen Flash-Speicher von 16 Terabyte. Mhm. Und der sollte extern betrieben werden. Das heißt also, dass ein Mini-SAS-Kabel aus der RAID-Karte des Servers rausgeht, extra Gehäuse, wo die SSDs drin sind, die dann mit einem separaten Stromanschluss betrieben werden. Mhm. Dass, wenn auch der Server ausfällt, dass den SSDs sozusagen nichts passiert. Und diese Karte hat 79 Euro gekostet. Beste Anschaffung meines Lebens.
Cool. Cool. Nee, super. Gut zu wissen. Also wie gesagt, wir machen ja auch ein Stück weit Video, aber nicht in diesen Dimensionen. Wobei jetzt die neuen Blackmagics, wenn du in 6K RAW aufnimmst, das ballert schon ganz schön rein.
Absolut,
da hast du schon echt ganz schöne Datenmengen. Ja. Also ist ja auch das Geile, da hast du ja an den Kameras keine, hast schon Speicherkarten drauf, aber eigentlich hast du immer deine SSD dran hängen und speicherst dann gleich direkt auf die SSD drauf. Ja. Hast du Die Frage heißt eigentlich, welches Buch verschenkst du am liebsten? Verschenkst du Bücher? Oder, also fangen wir einfach mal so, liest du eigentlich Bücher oder eigentlich alles digital?
Also ich habe mir vor, ich weiß nicht, einem, zwei Jahren habe ich mir ein Kindle angelächelt und seitdem lese ich im Kindle Bücher, ja.
Okay. Und gibt es da ein Lieblingsbuch, das du hast?
Ja, das gibt's tatsächlich. Also ich habe durch Zufall bin ich auf ein Buch gestoßen, das beschäftigt sich mit der Fremdwahrnehmung und das heißt Erleuchtet, aber keine Ahnung.
Okay.
Ist ein super interessantes Buch. Im Wesentlichen geht es um die Tatsache, dass wir als Menschen uns maßgeblich darüber definieren, wie andere uns wahrnehmen. Das heißt, wir uns an, in den Köpfen der anderen stecken zu können, um sehen zu können, wie uns die anderen Menschen wahrnehmen. Und das bildet dann sozusagen unseren Charakter.
Okay, gut. Ja, das dieser Konstruktivismus, das ist ein total spannendes Thema. Der Paul Watzlawick ist da so mein Liebling, der da eben dieses Buch, auf das ich öfter verweise, so die Anleitung zum Unglücklichsein, das sehr gut beschreibt, eben wie wir unseren eigenen Welten begeben und eigentlich alles immer sehr subjektiv unterwegs ist. Und eben auch die Wahrnehmung, wie uns andere wahrnehmen. Eigentlich interessiert es ja keinen, was du oder ich machst, so richtig. Das ist das Spannende, aber man, wie du schon sagst, man richtet sehr viel von seinem Leben darauf aus, was man denkt, dass die anderen über einen denken können, denken quasi, und das ist echt, ja, es ist, das Denken über das Denken ist schon sehr eine spannende Geschichte, ja. Gut, so, wenn du jetzt an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit beliebigem Inhalt aufhängen könntest, was wäre darauf und warum?
Ja, ich glaube, es würde heißen: Save your time, money and effort. Call Perfect Supervisor Andy Alessic today.
Sehr gut. Mit der Handynummer dann am besten noch, oder?
Mit der Handynummer drauf, genau. Und dann sagt das Plakat schon alles aus. Ich bilde mir ein, dass auf der Welt so viele Werbefilme und Film- und Langzeitspielfilmproduktionen noch immer tätig sind, trotz der Pandemie. Und ich weiß, dass die es schwer haben mit den VFX-Supervisern. Okay. Denn die VFX-Supervisor kommen von den Posthäusern und sie sind nicht unparteiisch. Ja, die sind sowas von parteiisch, dass es parteiischer gar nicht mehr geht. Mhm. Die gehen Hand in Hand zum Geld mit der Produktion und schwören sich die ewige Liebe für die nächsten zwei Wochen. Und nach dem Dreh ist es eigentlich ein Desaster für beide. Also sowohl für die Produktion, für die Filmproduktion, als auch für das Posthaus. Und die wissen einfach nicht, wie sie dem Herr werden können. Das Posthaus fährt mit der Filmproduktion regelrecht Schlitten. Was man braucht, ist ein unabhängiger VFX-Supervisor, der die beiden sozusagen wieder an die Hand nimmt und sagt, lieb sein.
Okay, cool. Ja, du, also ich denke, einerseits müsste doch der Markt jetzt gerade enorm explodieren für die ganzen Produktionen, auch in deinem Bereich, weil es wären ja jetzt, ich weiß nicht, also super viel, du brauchst jetzt super viel Stoff noch, ich denke mal an Filmen, weil bis Ende nächsten Jahres, also wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr wird eine Impfung da sein, ja, aber bis alle Menschen durchgeimpft sind und die Menschen wieder raus dürfen, so richtig, denke ich, dass es noch bis Ende 2021 das Ganze hier der Spaß laufen wird. Also und eigentlich, was macht man da? Fernsehen schauen oder halt Filme gucken oder Netflix. Also eigentlich müsste doch der Markt explodieren gerade. Das verstehe ich nicht ganz.
Also ich kann nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, was die einzelnen Produktionen und die einzelnen Produktionshäuser hier gerade durchmachen, ist einfach, dass sie die Drehs, die geplant waren, immer wieder zurücksetzen müssen. Und normalerweise wird im Sommer gedreht, weil eben wetterbedingt. Das heißt, auch wenn jetzt beispielsweise durch die Pandemie veranlasst, die Dreharbeiten im Sommer nicht stattfanden oder stattfinden konnten, dass sie nicht einfach in den Winter rein verschoben werden können. Das geht so nicht.
Okay.
Insofern weiß ich, dass die Produktionshäuser momentan einfach immer noch auf der Suche händeringend sind nach entweder Studios oder nach der Möglichkeit, eben ihre Stoffe so zu überarbeiten, dass sie in Studios gedreht werden können oder dass sie eben darauf warten, wieder ganz normal ihrem Drehplan nachzugehen und im Sommer drehen können.
Krass, 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 ja. Nee, also es ist echt spannend, dass ich, was ich halt mir gerade so bei vielen Filmen anschaue, so, ich bin gespannt, wie sich der Stil verändert, weil viele Sachen kannst du ja gerade gar nicht so drehen. Das wäre ja in Anführungszeichen politisch nicht korrekt, wenn du dir in die Hände spuckst bei einem Film oder die Hände dir gibst oder dergleichen. Also das wird dann wahrscheinlich auch eine Epoche von Filmen sein, ob das in den Filmen aufgegriffen wird. Weil, und ich denke ja auch, wenn wir jetzt realistisch sind und sagt, das wird ja weitergehen, also bloß der Covid ist ja nicht weg, bloß weil wir eine Impfung haben, ja, oder es wird dann, also theoretisch oder auch praktisch wird es Covid-20 geben, weil Viren entwickeln sich weiter, es werden neue Viren auch kommen. Ich bin gespannt, wie die Filmbranche damit umgeht, mit diesen alltäglichen Szenen, ob es das so verpönt wird, dann sich jemand in einem Film die Hand zu geben, wie früher das Rauchen. Bin sehr gespannt. Also, was denkst du?
Sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt darauf, denn es fehlt mir, wenn ich jetzt mich durch Netflix oder Amazon Prime hier durchklicke, fehlt es mir einfach diese Ecke, die du da erwähnst gerade. Ja, und es ist einfach so, dass man sich die Filme schon fast mit einer gewissen Melancholie anschaut, wenn man sieht, wie die da ohne Maske in den Bus rein und raus spazieren oder sich umarmen.
Ja, völlig. Also ich habe jetzt, also da gibt's ja dieses Video, das neue, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und das haben wir so gehört am Freitag, weil ich Geburtstag hatte ja. Und dann ist das nebenbei so in der Arbeit gelaufen und wir haben alle gelacht, haben gesagt, hey, das ist halt, jetzt wäre es. Bin gespannt, was es dann für Lieder in der Zukunft gibt, ganz einfach. Oder was, wie das halt insgesamt sich verändert, das ganze Dasein, weil wenn man realistisch ist, also wie gesagt, wir wissen ja, die Bundesregierung hat ja ein Dokument verabschiedet, dass die Pandemie vorbei ist, wenn es den Impfstoff gibt, was ja aber natürlich faktisch nie ist, in Anführungszeichen. Also es wird spannend werden, wie diese Branche das aufgreift oder ob es dann irgendwann mal so in 10 Jahren wird da sitzen und sagen so in 20 Jahren so oder so, wow, das ist ein Film aus der und der Zeit, der genau das und das widerspiegelt. Gibt es ja gerade einen krassen Werbeclip von Der Alltagsheld. Hast du den schon gesehen, den Werbeclip so von der von der Bundesregierung auch, wo so ein Typ nur vom Fernseher sitzt und so ein alter Mann erzählt. Ja. Ganz witzig gemacht auch, wie gesagt, ja. Okay, was war bis jetzt das beste oder lohnendste Invest, das du je getätigt hast, in Form von Geld, Zeit und Energie?
Also die Zeit, das Geld und die Energie, die ich in mein Kind investiere, ist für mich die beste und lohnendste, ist für mich das beste und lohnendste Investment.
Okay. Hast du da sowas auch so wie Quality Time, dass du wirklich dir so Zeit blockst, wo du dann dich komplett auf dein Kind fokussierst?
Ja, absolut.
Okay.
Beginnt Freitag um 16 Uhr und endet Sonntag um 14 Uhr.
Okay, cool.
Ja.
Respekt. Finde ich klasse. Nee, ist auch so, ja.
Ist so wichtig. Es ist einfach so wichtig, gerade in diesen Zeiten. Denn wir glauben noch zu verstehen, was die Medien uns erzählen. Aber unsere Kinder verstehen mal pauschal gar nichts davon. Die greifen irgendwelche Wörter auf und machen sich Riesensorgen.
Hast du völlig korrekt. Also ich hatte ja Covid auch und das Schlimmste, was ich erlebt habe, war die eine Nacht, wo ich eigentlich dann mir Fernsehen gegeben habe, so klassisches Mainstream-TV und Infektionszahlen, Nebenwirkungen, Risiken. Da ist mir richtig und dreckig gegangen. Und jetzt denke ich mal, wie viele Menschen da draußen, gibt es auch Kinder, die da hocken, das tagtäglich sehen und nicht verstehen, was eigentlich Medien machen, was eigentlich jetzt Ziel ist, dass sie genau Angst erzeugen wollen, um mehr Einschaltquote zu bekommen. Das ist alles ein Business, ja, das darf man nie vergessen. Die freuen sich, haben wir ja schon im gemeinsamen Gespräch festgestellt, dass die jetzt alle mal wieder Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn man halt so junge Kinder, also oder halt heranwachsende Menschen, die sich halt dauernd damit konfrontieren, mit dieser Angst, die man da vorgelebt bekommt, ich glaube, da drehst du durch, ja.
Ja, ein paar Fanatiker können auch gar nicht mehr irgendwelche anderen Themen anstoßen als das. Und sie können sich auch gar nicht mehr von dem Thema lösen. Und sie leben auch nur noch in diesem Thema.
Ja.
Und, das kann ich nicht. Also das kann ich beim besten Willen nicht, auch wenn es noch so gehypt wird. Und wie du eben schon gesagt hast, für mich sind die Nachrichten genauso ein Entertainment-Werkzeug wie Netflix.
Ja. Ja,
oder wie Podcasts oder wie iTunes oder... Ja. Gibt es iTunes eigentlich noch?
Ja, gibt iTunes noch, ja. Man kann noch Musik kaufen, strange.
Ja, genau, so sehe ich das. Und man kann sich ein bisschen davon, wie soll ich sagen, man kann ein paar Informationen für sich herausziehen. Man soll nicht in Panik verfallen. Das
bringt gar nichts.
Bringt nichts. Und wenn es kommt, dann kommt.
Korrekt. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Also, ich kann mit Leichtigkeit Nein sagen zu jeder Art von Standortwechsel. Mhm. Wenn ich betrachte, was ich in den letzten 15 bis 20 Jahren an Standorten so erlebt habe, ich verspüre keinen Regress darüber. Ja, also ich bin nicht sauer deswegen, dass ich mich habe immer so oft herumschubsen lassen oder den Standort gewechselt habe. Im Gegenteil, ich bin froh darüber, dass ich all diese Orte gesehen habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass es sehr vereinsamt.
Okay.
Das heißt, dass wenn man ständig unterwegs ist, man hat zwar überall seine Hafen oder seine Häfen, ja, man hat irgendwie eine Bekanntschaft oder einen Freund oder eine Freundin, die man besucht. Aber es ist halt einfach kein wirkliches Leben. Das ist wie so eine Art Bushaltestelle, an der man stehen bleibt und dann wieder in den Bus einsteigt. Und dann geht es die ganze Zeit so weiter. Und man fragt sich, hey, wann beginnt eigentlich mein Leben? Weil das ist ja die Arbeit. Hm. Und man hört dann irgendwann mal auf zu leben und arbeitet eigentlich nur noch. Und ich will meinem Kind schon eine gewisse Routine ermöglichen und ihm sagen, das ist Leben und das ist Arbeit. Und die Arbeit hat eine Zeit und das Leben hat eine Zeit. Und ja, gerade das Leben hat eine Zeit, die sehr begrenzt ist. Und deswegen werde ich zu jedem Standortwechsel ab sofort Nein sagen.
Sehr gut, finde ich gut. Nee, finde ich super. Kann ich nur gut nachvollziehen. Also geht auch mir so, wo ich sage so, hey, ich sehe schon auch mit den Fahrten. Ich lege jetzt Fahrten mittlerweile ganz strategisch. Und ich mache keine 2 Fahrten mehr an einem Tag oder Termine, wo du dann 1000 Kilometer am Tag unterwegs bist mit dem Auto und nochmal ein paar Stunden Workshop hattest, mache ich nicht mehr. Also sehe ich auch nicht mehr ein, weil eben, da bin ich vollkommen bei dir, kann alles so schnell vorbei sein. Und die Zeit mit unseren Liebsten ist wohl definitiv das Wertvollste. Gut, so, die letzte Frage. Welchen Rat würdest du einem intelligenten, motivierten Studenten für den Einstieg in die echte Welt geben? Und dann gleich die zweite drauf, welchen Rat sollt ihr ignorieren? Fangen wir mit der ersten mal an. Also welchen Rat würdest du geben?
Naja, also die echte Welt hat Mechanismen und Regeln. Und es ist bestimmt gut, sie zu lernen. Mhm. Und denn erst wenn man diese Regeln und Mechanismen kennt, kann man sie brechen. Und man muss sie brechen, um Erfolg zu haben.
Mhm. Sehr gut. Und welchen Rat sollt ihr ignorieren?
Eigentlich das, was ich gerade gesagt
habe. Sehr gut. Okay. Ja, nee, das ist immer eine gute Frage, weil ich sag mal immer wieder, also ich sehe es bei unseren Studenten, die bei uns auch arbeiten, denen Ratschläge zu geben, ich glaube, eine gewisse Naivität noch mitzubringen, einen gewissen Ehrgeiz auch mitzubringen. Aber ich denke auch, sich mal das ein oder andere sagen zu lassen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, ja, weil wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich stärker noch, glaube ich, Metamodelle suchen, also Menschen, die so sind oder mir Leute anschauen, wie es die gemacht haben und da versuchen, davon zu lernen. Weil ich denke gerade so mit 20 rum, wenn dein Studium fertig ist oder Mitte 20, dann hast du immer das Problem, dass du eigentlich so ein bisschen gegen den Wind unterwegs bist und dir relativ wenig sagen lassen willst. Oder und da denke ich, dass es gute Vorbilder braucht in dem Alter. Das ist, glaube ich, wichtig und da wirst du gut beeinflusst, was du machen kannst, ja.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich häufig mir so Geschäftsfelder oder Geschäftsideen ausdenke und Positionen natürlich ausdenke, zu denen niemand irgendwas sagen kann, dass ich meistens auf dem richtigen Weg bin. Hm. Es ist so, dass die Geschäftsfelder, zu denen die meisten Leute sich äußern, Geschäftsfelder sind, die schon, wie soll ich sagen, ja, durchforstet worden sind, bis ins letzte Mühe. Mhm. Und wenn dir jemand schon etwas zu diesem Geschäftsfeld sagen kann, dann bist du meistens zwar vielleicht auf der sicheren Seite, wirst aber keinen Erfolg verschreiben. Mhm. Der Erfolg hatte da, wo eben noch niemand war.
Ja, also da bin ich mit dir dabei, aber mittlerweile sage ich auch, dass ich es immer wieder feststelle, dass so visionäre Köpfe wie du und ich dann immer so weit unterwegs sind vorne dran, dass du das Problem hast, dass es die Leute auf der anderen Seite nicht verstehen und dann die Leistung auch nicht brauchen können. Und diesen Grad zwischen Innovation und ich bin irgendwie ganz klar positioniere mich als Leader hier, aber ich werde von den anderen Menschen verstanden, ist oft das Spannende auch, wie man damit Geld verdienen kann. Weil mit den meisten Sachen, wo ich eigentlich super voran bin oder auch weiß, dass ich den Leuten helfen könnte, die kriegst du in der Wirtschaftlichkeit dann nicht bezahlt, weil es die Leute gar nicht verstehen und auch gar nicht ihr Bedürfnis daran sehen, weil es oft dann auch Trends sind, die erst kommen werden. Aber wie gesagt, das ist eine Gratwanderung. Ich glaube, die muss man dann beherrschen. Dann, das ist so auch, das ist die Erfahrung, die mit dem Zeit, mit dem Alter kommt, glaube ich auch, ja.
Ja, richtig. Ja, absolut.
Du, Andi, ich danke dir recht herzlich für das tolle Interview. War klasse. Hast tolle Stories auf Lager gehabt. Freut mich, wenn wir uns in der Zukunft auch mal wieder öfter sehen. Und hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, hau rein, habe eine gute Zeit und dann bis hoffentlich bald, ja.
Danke, Christian.
In diesem Sinne, meine lieben Zuhörer da draußen, habt eine gute Woche. Wie immer, stay hungry, stay foolish. Euer Chris von Bewege was. Bis bald. Ciao.